ARD.
Hier spricht Zug 19. Hallo? Unsere Instrumente versagen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir können Westen nicht finden. Alles ist falsch. Alles sieht seltsam aus, sogar der Ozean.
Das sind die mit letzten Funksprüche von Flug 19 gewesen. Es ist eigentlich ein routinemäßiger Trainingsflug einer Bomberformation vom amerikanischen Marinestützpunkt Fort Lauderdale. Doch wie von unsichtbarer Hand geleitet, kommen sie vom Kurs ab. Danach hört und sieht man nie wieder etwas von ihnen. Was hat es mit diesem Gebiet der Erde auf sich? Mitten im Nordatlantik scheinen die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt. Flugzeuge werden ins Leere gezogen, Schiffe verschluckt. Ein mysteriöser Ort voller unheimlicher Geschichten. Das Bermuda-Dreieck. Freunde des Wissens, nach den letzten 4 Folgen zu den beiden Weltkriegen brauchten wir dringend mal wieder ein Thema, das nicht so traurig und düster ist. Daher durftet ihr zwischen dem Wunder von Bern, dem Mythos der Pyramiden, dem tiefsten Punkt der Erde und dem Bermuda-Dreieck wählen. Letzteres hat mit mehr als 2000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Auch in den Kommentaren haben wir gesehen, dass ihr euch das sehr, sehr oft gewünscht habt. Deswegen sind wir jetzt hier mit der Folge zum Bermuda-Dreieck. In diesem Kontext haben übrigens auch viele gefragt, wie man überhaupt zu den Abstimmungen kommt, also wie man da teilnehmen kann. Hier die Erklärung. Es gibt immer montags eine Abstimmung auf Spotify und mittwochs eine auf Instagram. Da heißen wir übrigens auch Wissen mit Johnny. Die Stimmen zählen wir jeweils zusammen. Manchmal ist es knapper, aber wie gesagt, bei diesem Thema wart ihr euch sehr einig. Wir werden uns mit dem Mythos des Bermuda-Dreiecks auseinandersetzen, erklären, warum das Gebiet so besonders ist, was Magnetismus damit zu tun hat und uns die Geschichten von Flug 19 und einem verschollenen Schiff genauer anschauen. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Flug 19. Was ein Timing. Dezember 1945. Wie in der letzten Folge gehört, ist vor kurzem der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Und dennoch sind einige Länder weit entfernt von Abrüstung. Ganz im Gegenteil, insbesondere die Sowjetunion und die Amerikaner produzieren Kriegswaffen und Fahrzeuge ohne Ende. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Kampf von Flugzeugen gegen Schiffe. Besonders die USA haben da eine besondere Technik entwickelt, sogenannte Torpedobomber. Das sind Flugzeuge, die ziemlich tief fliegen und so einen Torpedo aus niedriger Höhe ins Wasser werfen können. Dieser hat dann einen eigenen Antrieb und kann auf große Distanzen Schiffe treffen. Um diese Bomberflugzeuge zu testen, werden regelmäßig Schulungsflüge absolviert. Einer davon ist Flug 19. Am 5. Dezember 1945 starten sie an einem Militärflughafen in Florida. Flug 19 ist eine Staffel bestehend aus 5 Torpedobombern. Die Mission? Reine Routine. 320 Kilometer über den Atlantik fliegen und zurück. Insgesamt sind 14 Männer an Bord, Piloten und Co-Piloten. 13 davon sind sehr jung und unerfahren. Pilot Nummer 14 ist ihr Anführer, Lieutenant Charles Taylor. Taylor ist ein Veteran des Pazifikkriegs, kennt sich mit den mächtigen Maschinen gut aus. Er soll die jungen Piloten schulen. Sie sollen lernen, präzise Flugmuster zu fliegen und unter anderem auch Übungsbomben auf Sandbänke zu werfen. Doch an diesem Tag liegt eine unsichtbare Unruhe in der Luft. Als sie starten, ahnen die 14 Piloten nicht, dass sie ihre Heimat nie wiedersehen werden. Anfänglich verläuft alles nach Plan, Rauch steigt auf den Übungszielen auf. Als die Staffel gerade zum nächsten Ziel abdrehen will, ein Funkspruch von Taylor, der Sorgen bereitet.
Etwas stimmt nicht.
Wieder der Lieutenant.
Meine Kompasse funktionieren nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo wir sind. Wir können Westen nicht finden. Alles ist falsch. Alles sieht seltsam aus, auch der Ozean.
Auch die anderen Piloten bestätigen, dass sie Schwierigkeiten haben. 15 Minuten später der nächste Funkspruch.
Wir müssen irgendwo über den Florida Keys sein. Wir wissen aber nicht, wie weit nördlich oder südlich.
Und hier kommt das große Problem ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt sind sie nicht über den Florida Keys. Sie sind mehr als 300 Kilometer davon entfernt, über dem offenen Atlantik. Der kaputte Kompass hat sie in die völlig falsche Richtung geführt. Wieder ändern sie ihren Kurs auf der verzweifelten Suche nach Land. Doch das trägt sie nur noch weiter raus.
Immer noch nichts und unser Treibstoff wird knapp.
Mittlerweile ist es 17 Uhr, es wird langsam dunkel, die Stimmen werden also immer panischer.
Ich sehe keine Inseln, keine Küste, nur Meer, überall Meer.
Spätestens ab jetzt ist die Situation kritisch. Wenn der Sprit nämlich ausgeht, bleibt ihnen nichts übrig außer einer Notwasserung. Diese ist in der rauen See des Atlantiks unfassbar gefährlich. Und als wären das noch nicht genug Probleme, ist die Sonne mittlerweile untergegangen. Schnell wird es stockdunkel. Da sie über offenem Meer unterwegs sind, fehlt auch jegliches Licht von Zivilisation. Die 5 Flugzeuge fliegen blind durch die endlose Schwärze. Alles, was man hört, sind die Motoren. Es folgt die allerletzte Nachricht von Taylor.
Wenn das erste Flugzeug unter 38 Liter Sprit fällt, gehen wir zusammen runter.
Ab dann Funkstille. Kapitel 2. Die Suche. Das Ergebnis der Suche nach Flug 19 kennt ihr ja schon. Es gibt keins. Bis zum heutigen Tag ist nicht mal ein Wrackteil gefunden und den Flugzeugen zugeordnet worden. Ganz zu schweigen von den 14 Piloten. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt und die Suche nach ihnen ist damals gigantisch. Es ist eine der größten Suchaktionen der Welt. Und sie beginnt schon bereits, während die 5 Flugzeuge die ersten Funksprüche absenden, dass ihre Navigationssysteme spinnen. Das große Problem, sie wissen nicht, wo sie suchen sollen. Die unzähligen Küstenwachen halten ihre Augen offen, aber von den Flugzeugen keine Spur. Heute wissen wir, dass der Hinweis über die ungefähre Richtung, also die Florida Keys, falsch war. Dass die Maschinen mitten über dem Atlantik im Nichts fliegen, wird erst klar, als die Treibstoffvorräte knapp werden. Überall sonst hätten sie nach einer gewissen Flugzeug auf Land treffen müssen, doch der Atlantik ist einfach zu groß. Als sich am Abend das Wetter verschlechtert und die Sonne untergeht, wird ein Rettungsflugzeug losgeschickt. Und nur 23 Minuten nach Start verschwindet es ebenfalls. Im Funkkontakt auch hier danach nur noch Rauschen. Zeugen berichten, dass sie eine Explosion in der Luft gesehen haben wollen. Vielleicht gab es einen Treibstoffleck. Auch das Verschwinden des Rettungsflugzeugs hinterlässt zahlreiche Fragezeichen. In den nächsten Tagen danach mobilisiert das amerikanische Militär eine riesige Armada an Suchtrupps. Über 300 Flugzeuge und mehr als 30 Schiffe werden losgeschickt, um die mittlerweile 6 vermissten Maschinen zu finden. Sie patrouillieren das weite Meer, suchen ein riesiges Gebiet des Atlantiks ab. Von den Bahamas bis runter zu den Florida Keys. Jede potenzielle Position von Flug 19. 5 Tage lang suchen die Männer ohne Pause. Das Ergebnis? Nichts. Kein einziges Wrackteil, keine Trümmer, keine Ölspuren. Keinerlei Anzeichen der Flugzeuge. Auch nicht des Rettungsflugzeuges, was nach 23 Minuten verschwand. Jetzt könnte man sagen, naja, damals war die Technik auch noch nicht so weit. Es gab noch keine modernen Suchmethoden wie Sonar. Aus diesem Grund haben besonders ab den 80ern unzählige Hobbyforscher nochmal neu angefangen, mit besserem Equipment nach dem Wrack zu suchen. So zum Beispiel John Myrl.
Wir suchen mit Seitensichtsonar und Echolotgeräten. Damit erstellen wir 3D-Modelle von Dingen, die am Meeresboden liegen.
Auf diese Art und Weise hat er bereits einen riesigen Teil des Meeresbodens abgesucht. Nach jeder Expedition ohne Ergebnis streicht er den Teil von der Karte und geht zum nächsten. Bis heute hat auch er, trotz modernster Technik, trotz Methoden, den kompletten Boden scannen zu können, nichts gefunden. Das Verschwinden ist mittlerweile fast 80 Jahre her und dennoch müsste man eigentlich auf dem Meeresboden einige robustere Komponenten wie etwa die Reifen der Flugzeuge sehen können. Das alles erscheint schon ziemlich merkwürdig und es ist nicht das einzige Rätsel des Bermuda-Dreiecks. Kapitel 3, die SS Cyclops. Folgende Geschichte ereignet sich ein paar Jahre vor Flug 19. Es dreht sich um einen Kohlefrachter der United States Navy. Es ist ein sehr großes Schiff, die SS Cyclops. SS bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens Steam Ship. Es geht also um die Antriebstechnologie. Wie die SS Titanic wird die SS Cyclops also von Steam, Dampf, angetrieben. Sie wird damals eingesetzt, um Rohstoffe zwischen Süd- und Nordamerika zu transportieren. Auf ihrer Tour ist sie gerade von Rio de Janeiro nach Baltimore in die USA unterwegs. Doch auf dem Weg liegt ein verhängnisvoller Halt, die Karibikinseln Barbados. Sie liegen direkt vor dem Bermuda-Dreieck. Als letzte Etappe ihrer Reise muss die Cyclops nun da durchfahren, um nach Baltimore zu kommen. An Bord 309 Menschen und jede Menge seltenes Metall. Der Frachter ist ein Gigant seiner Zeit, über 165 Meter lang. Das ist in etwa so lang, wie ein Wolkenkratzer mit 50 Stockwerken hoch ist. Als das Schiff aufbricht, scheint alles in Ordnung. Der Kapitän berichtet einen einwandfreien Zustand. Auch das Wetter scheint es gut mit der Crew zu meinen. Es ist ein schöner Frühlingstag. So fährt der Gigant also auf das weite Meer hinaus. Und ihr könnt euch denken, was passiert. Richtig, man hört nie wieder von ihm. An dieser Stelle muss man eine wichtige Sache verstehen. Damals gibt es keine regelmäßigen Statusmeldungen eines Schiffes an die Häfen. Funk wird hauptsächlich für Notfälle benutzt. Heutzutage haben Schiffe ein automatisches Meldesystem, das regelmäßig Positionsdaten sendet. Weltweit können diese von Küstenstationen empfangen und verfolgt werden, so ein bisschen wie Flightradar bei Flugzeugen. Es ist also gar nicht ungewöhnlich, dass man von der SS Cyclops auf ihrer Fahrt nichts hört. Doch als das Schiff nicht pünktlich in Baltimore eintrifft, entstehen die ersten Bedenken. Die Überfahrt hätte 9 Tage dauern sollen. Als der Hafen auch an Tag 11 immer noch leer ist, wird die Navy, also die Marine der USA, stutzig. Auch die nächsten Tagen erscheint kein Schiff. In dieser Zeit beginnt eine ähnlich groß angelegte Suchaktion wie im Fall von Flug 19. Dieses Mal sollte es eigentlich etwas einfacher sein, weil anders als bei den Flugzeugen ist die Route ja ziemlich klar. Barbados Abfahrt, Baltimore Ankunft. Wieder wird ein komplettes Gebiet weiträumig abgesucht, mehrere Wochen lang. Doch auch hier schweigt der Atlantik. 309 Personen, 165 Meter Schiff, über 10.000 Tonnen Ladung, verschwunden. Spurlos, scheinbar vom Bermuda-Dreieck verschluckt. Kapitel 4. Was passiert hier? Es ist schon alles ziemlich mysteriös, was man über das Dreieck hört. Bis zu 50 Schiffe und 20 Flugzeuge sollen insbesondere im letzten Jahrhundert in der Region verschwunden sein. Ein Erklärungsansatz stellt die besondere Lage des Bermuda-Dreiecks dar. Es liegt im westlichen Atlantik. Die Eckpunkte bestehen aus Miami, Puerto Rico und den Bermuda-Inseln. Zwischen diesen Punkten gibt es eine extrem außergewöhnliche Wettersituation. Man nennt diesen Teil der Erde auch den sogenannten Atlantischen Hurricane-Gürtel. Das Wetter ist hier extrem wechselhaft. Wenn in einer Sekunde die See ruht und klarer Sonnenschein herrscht, kann es innerhalb weniger Minuten anfangen, heftig zu stürmen. Die Folge davon sind häufig absurd hohe Wellen. Lange galten sie als Mythos, sogenannte Monsterwellen. Alte Seefahrer haben davon ab und zu berichtet. Niemand hat ihnen geglaubt. Sie sollen ganze Schiffe mit einem Mal unter sich begraben haben. Auch die Wissenschaft hielt das Ganze lange für Schwachsinn. Bis neue Technik neue Möglichkeiten bietet. Wie der britische Meeresbiologe Simon Boxall erklärt.
Mit Hilfe von Satelliten können wir in wenigen Tagen den gesamten Globus erfassen. In den letzten 20 Jahren haben wir Monsterwellen bis zu einer Höhe von 30 Metern beobachtet. Es gibt sie also tatsächlich.
Darüber hinaus gibt es im Bermuda-Dreieck auch noch den Golfstrom. Das ist eine der stärksten Meeresströmungen der Welt. Er kann enorme Geschwindigkeiten erreichen. Und hier entsteht ein populärer Erklärungsansatz, denn es könnte sein, dass die Crews von der extremen Wetterlage überrascht werden. Dass gigantische Monsterwellen mit bis zu 30 Meter Höhe die Schiffe unter sich begraben, sie kentern. Das Schiff geht also nicht nur unter, sondern durch die extreme Strömung werden die Wrackteile auch sehr schnell sehr weit weggetragen. Der Golfstrom hat einschließlich seiner Ableger eine Länge von etwa 15.000 Kilometern. Er transportiert mehr Wasser als alle Flüsse der Erde zusammen. Seine Energie übersteigt die Kapazitäten aller europäischen Kernkraftwerke um ein Tausendfaches. So kommen beispielsweise auch Bojen und andere Seeinstrumente immer wieder weg und tauchen Wochen später auf der anderen Seite des Atlantiks auf. Auch nach dem verheerenden Erdbeben und Tsunami 2011 in Japan waren Strömungen ein großer Faktor. Die gewaltige Flut des Tsunamis riss alles mit sich, darunter auch zahlreiche kleine japanische Schiffe, Fischerboote und Trümmer. Einige davon wurden Jahre später an den Küsten angespült, aber nicht an den Küsten Japans, sondern denen der USA, fast 6000 Kilometer entfernt, nur getrieben durch die schiere Kraft der Strömung. Forscher nutzen diesen Effekt übrigens auch für die Wissenschaft. Sie platzieren bewusst sogenannte Treibbojen, um Strömungsmuster zu rekonstruieren und zu verstehen, wie sich das Wasser unter der Oberfläche verhält. Darüber hinaus ist das Bermuda-Dreieck auch noch auf geografische Art sehr spannend. Hier verläuft nämlich der sogenannte Puerto Rico-Graben. Mit mehr als 9000 Metern gehört dieses Unterwassergebirge zu den 10 tiefsten Stellen der Erde. Kentert ein Schiff also und sinkt auf den Boden, ist es in der Tiefe auch mit modernster Technik eine erhebliche Herausforderung, es ausfindig zu machen. Das Wetter, die Strömung und die Tiefe sind also schon ein paar Ansätze, wie gigantische Schiffe spurlos verschwinden könnten. Doch eine Sache erklären sie nicht. Kapitel 5.
Es gibt kein Westen!
Ein großes Fragezeichen entsteht durch die Funksprüche nicht nur von Taylor und Flug 19, sondern zahlreiche Kapitäne und Piloten schildern, dass ihre Kompasssysteme komplett spinnen in dem Gebiet. Und auch dafür gibt es eine Erklärung. Um uns die anzuhören, müssen wir erstmal verstehen, wie ein Kompass funktioniert. Einfach gesagt hat dieser 2 Nadeln. Eine zeigt immer in Richtung Norden, eine in Richtung Süden. Das liegt daran, dass die Erde von einem massiven Magnetfeld umgeben wird. Dieses entwickelt sich von den beiden Polen aus, Nord- und Südpol. Jetzt ist es so, dass unser Planet sehr viel Eisen in sich gespeichert trägt, sodass die Nadel eines Kompass durch das Magnetfeld und das Eisen immer von den beiden Polen angezogen wird. Außer, ja, natürlich gibt es eine Außer, denn jeder, der schon mal einen Kompass benutzt hat, wird wissen, was passiert, wenn man ihn auf einen Tisch aus Eisen legt. Durch die magnetische Funktion des Metalls fängt der Kompass an zu spinnen. Er zeigt nicht mehr zu den Polen, sondern wird auch magnetisch vom Tisch angezogen. Und exakt diesen Effekt gibt es tatsächlich in der Natur. Es gibt zwei Punkte auf der Erde, wo es ein so starkes elektromagnetisches Feld gibt, dass Kompasse spinnen. Erstens in Japan, in der sogenannten Teufelssee, und zweitens im Bermuda-Dreieck. Das genaue Entstehen dieser elektromagnetischen Strahlung ist noch nicht ganz erforscht. Viele Punkte kommen hier zusammen, zum Beispiel, dass das Bermuda-Dreieck in der Nähe der sogenannten Argonischen Linie liegt. Das bedeutet, dass quasi genau hier die magnetische Mitte von Nord und Süd ist. Außerdem können bestimmte Metallvorkommen im Boden auch ein Faktor sein, dazu Winde und Strömungen. Alles Gründe, warum eine Kompassnadel sich hier anders verhält als an anderen Orten. Das alles könnte erklären, wieso Lieutenant Taylor von Flug 19 sagte:
Wir können Westen nicht finden, alles ist falsch.
Die wahrscheinlichste Theorie ist daher, dass die Kompasssysteme von Flug 19 früh ausgefallen bzw. gestört worden sind. Ohne es zu wissen, sind sie so also in die falsche Richtung auf den Atlantik hinausgeflogen. Da es auf offener See keine Möglichkeiten mehr der Orientierung gab, sind sie so lange geflogen, bis der Sprit ausgegangen ist. Sie mussten also im Wasser notlanden, und wenn das die Flugzeuge noch nicht zerstört hat, dann haben die Strömungen wahrscheinlich ihr Übriges getan. Auch für den plötzlichen Untergang von großen Schiffen gibt es übrigens noch eine weitere Erklärung. Geowissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass es im Gebiet rund um das Bermuda-Dreieck riesige Methangasvorkommen gibt. Diese befinden sich im Seeboden und sind eigentlich ganz normal und kein Problem. Kommt es jetzt aber zu schnellen Druck- oder Temperaturveränderungen, zum Beispiel durch ein Seebeben oder auch durch Strömungen, kann das Gas massiv entweichen. Wenn das in großen Mengen passiert, verringert es die Dichte des Wassers. Bedeutet, die Oberflächenspannung geht verloren. Befindet sich ein Schiff über einer solchen Methangas-Eruption, hat es nicht mehr genügend Auftrieb und beginnt zu sinken. Scheinbar wie von unsichtbarer Hand. Die meisten Vorkommnisse lassen sich also über die genannten Punkte erklären. Und man kann das Bermuda-Dreieck tatsächlich noch ein bisschen weiter entzaubern. Denn zwar gibt es hier auffällig viele Berichte über verschwundene Schiffe und Flugzeuge, allerdings lässt sich das auch so ein bisschen dadurch erklären, dass das Verkehrsaufkommen in dieser Region einfach extrem hoch ist. Die Route dient als Hauptverbindung zwischen Nord- und Südamerika. Und umso mehr Schiffe und Flugzeuge hier unterwegs sind, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert. Auch wegen menschlichen oder technischen Versagens. Dazu ist das Bermuda-Dreieck auch einfach eine Urban Legend geworden. Auch Hollywood greift den Mythos immer wieder auf. So passiert es häufiger, dass bei Unglücken, die gar nicht in dieser Region, sondern einfach nur in der Nähe stattfanden, gesagt wird, es habe sich im Dreieck abgespielt. Eine groß angelegte Studie kam daher auf das Ergebnis, dass im Bermuda-Dreieck zwar viele Unfälle passieren, aber nicht überdurchschnittlich viele. Statistisch gesehen ist es nicht besonders auffällig. Und dennoch wird immer ein bisschen Mythos über dem Bermuda-Dreieck schweben. Zusammenfassung: Als 1945 eine Fliegerstaffel verschwindet, erlangt eine Region im Atlantik große Aufmerksamkeit. Immer wieder gibt es Berichte über unerklärliche Unfälle, immer wieder fehlt jede Spur. Wissenschaftler beschäftigt und fasziniert das Dreieck seit jeher. Heute können tatsächlich viele Aspekte erklärt werden. Extremes Wetter, tiefe See, starke Strömung, Magnetfeldbesonderheiten, Methangasvorkommen, menschliches und technisches Versagen. Ganz viele Geschichten lassen sich so erklären. Aber nicht alle. Ob es nur Mythen sind, schwer zu sagen. Und solange es dazu keine finalen, stichhaltigen Antworten gibt, bleibt sie bestehen. Die Legende des Bermuda-Dreiecks. Ha, irgendwie war das schön. Ein Thema, das mich nicht völlig fertig macht. Ein super spannendes Thema. Und ganz ehrlich, manchmal ist so ein Hauch Mythos, der nie komplett aufgeklärt werden kann, doch auch irgendwie schön. Auf eine skurrile Art. Und eine Sache muss ich noch sagen, Leute, haben wir uns viele Bermuda-Dreieck-Dokus für euch angeguckt und es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt. Es war einfach unfassbar spannend. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen besseren Überblick habt und ich bin jetzt schon gespannt auf eure Fragen zu dem Thema nächste Woche. Denn für alle, die vielleicht jetzt erst anfangen, den Podcast zu hören, ihr könnt unter jeder Folge und auch auf Instagram, nochmal, da heißen wir Wissen mit Johnny, Fragen zu den Folgen stellen. Haut also die Kommentare und die DMs voll. Ich suche dann immer die für mich spannendsten heraus und beantworte sie in der nächsten Folge. So wie auch jetzt. In den letzten drei Folgen ging es um den Zweiten Weltkrieg. Da dazu echt viele Fragen kamen, haben wir uns dazu entschlossen, gleich 5 davon zu beantworten. Frage 1 kommt von Amelie. Sie möchte wissen: Ich habe gehört, dass Hitler einen jüdischen Arzt nicht gefangen nahm, weil er früher kostenlos seine Mutter behandelt hat. Mich würde interessieren, ob das stimmt. Die Antwort lautet ja. Der Arzt hieß Dr. Bloch. Er war ein jüdischer Allgemeinmediziner, der in Österreich Hitlers Mutter Clara behandelt hat. Sie starb 1907 an Brustkrebs. Dr. Bloch betreute sie bis zu ihrem Tod. Hitler soll daher großen Respekt und Dankbarkeit für ihn empfunden und ihm einen gewissen Schutz gewährt haben. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde er also nicht deportiert, bekam später sogar eine Sondergenehmigung, um in die USA auszuwandern. Die zweite Frage ist von Noelia. Sie möchte wissen, in welchem Konzentrationslager Anne Frank war. Die Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie ist kein Einzelfall und trotzdem eine ganz besonders bekannte. Ihre Tagebücher wurden zum Symbol für das Schicksal Millionen von Menschen jüdischen Glaubens im Nationalsozialismus. Die Familie flüchtet damals nach Machtergreifung der Nazis in die Niederlande. In Amsterdam leben sie mehr oder weniger geschützt, bis das Deutsche Reich die Niederlande einnimmt. Familie Frank taucht zwar unter, wird aber von den Nazis entdeckt. Sie kommen zunächst nach Auschwitz und von da aus in das deutsche KZ Bergen-Belsen. Hier verstirbt Anne im Alter von 15 Jahren. Frage 3 kommt von Luca und dreht sich um die Evakuierung der Soldaten in Dünkirchen. Ihr erinnert euch vielleicht, die größte Evakuierungsoperation der Welt. Über 200.000 Soldaten werden damals gerettet. Hitler gab damals ja einen Haltbefehl an die Panzer und er wollte quasi nicht die Feinde final überrollen. Luca möchte wissen, ob dieser Befehl tatsächlich taktischer Natur war oder ob er einfach nur dem Oberbefehlshaber zeigen wollte, dass er die Macht über die Kriegsentscheidungen hat. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach zu sagen, warum Hitler in diesem Moment so gehandelt hat. Zum einen soll er sich tatsächlich gegen das finale Eliminieren des Feindes entschieden haben, um eine friedlichere Basis zu schaffen für eine Kapitulation Großbritanniens, die, wie wir wissen, nicht kam. Doch viele Historiker sehen darin nur die halbe Wahrheit. Denn wie Luca in seiner Frage richtigerweise impliziert, ist Hitlers damalige Machtbesessenheit ein Problem. Er vertraut vielen seiner Generälen schlichtweg nicht. So kann es gut sein, dass er mit dem Stoppbefehl für die Panzer einfach nur zum Ausdruck bringen wollte, dass die letzte Handlungsmacht immer noch ihm obliegt. Fakt ist, hätte man an diesem Punkt die restlichen Armeen des Gegners besiegt, wäre das Deutsche Reich dem Sieg einen deutlichen Schritt näher gekommen. Dunkirk oder Dünkirchen gilt daher nach wie vor als entscheidender Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Frage Nummer 4 ist von Swantje. Warum ist die USA eigentlich ein so mächtiges Land? Auch hierbei sind mehrere Aspekte wichtig. Zum einen sind die Vereinigten Staaten von Amerika die größte Volkswirtschaft der Welt. Das bedeutet, dank einer sehr starken Wirtschaft haben sie jede Menge Geld. Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist natürlich auch ein bisschen darauf beruht, dass das Land so riesig ist und man sich in ganz viele Zweige sehr weit entwickeln konnte. Auch hat es Unmengen an natürlicher Ressourcen in den Böden beispielsweise. Den Großteil ihres Reichtums haben sie schon immer in ihr Militär gesteckt. Auch deshalb ist es das wahrscheinlich mächtigste Land der Welt. Die fünfte und letzte Frage kommt von Alexandra. Welche Länder gehören nicht zur UN und wieso? Insgesamt sind 10 Staaten nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Und das liegt daran, dass sie nicht von allen anderen als eigene unabhängige Länder akzeptiert werden. Das hängt oftmals damit zusammen, dass sie sich von einem anderen Staat abgespaltet haben oder dies tun wollen. Das Land, zu dem sie ursprünglich gehörten, möchte aber verhindern, dass sie ein eigener Staat werden. Die Länder sind beispielsweise der Kosovo, Taiwan, Nordzypern oder Palästina. So, das war's aber nun wirklich für heute. Und natürlich dürft ihr auch wieder das Thema für Folge 18 entscheiden. Dazu einfach auf Spotify bei der Umfrage unter der Folge mitmachen, die geht immer von Sonntagnacht bis Montagnacht. Und zusätzlich gibt es immer eine Abstimmung auf Instagram, mittwochs in der Story. Wissen mit Johnny. Ah, und dazu noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe sehr viele Themenvorschläge in den Kommentaren unter den Folgen oder auch auf Instagram gelesen, die es tatsächlich schon gibt, also zu denen wir schon eine Folge gemacht haben. Also check gerne mal die komplette Liste des Podcasts. Wir sind verrückterweise heute schon bei Folge 17. Hört daher gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Wir hören uns also Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Danke für euren Support, danke für die 5 Sterne, ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Vielleicht kennt ihr das auch, man hat wenig Zeit, und ist trotzdem neugierig. Hallo, ich bin Stefan Geier, einer der Hosts des Podcasts Wissenschaft schnell erzählt. Bei uns geht es auch viel um Neugier, genauso wie bei Wissen mit Johnny. Und wir suchen deshalb für euch laufend Geschichten aus der aktuellen Wissenschaft, damit ihr sie weitererzählen könnt. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wo der größte Schatz unseres Sonnensystems schlummert. Oder warum Kuchenessen angeblich gesünder ist als Cola trinken. Wir schauen auf Vulkanausbrüche, wir haben eine Schokolade gefunden, die gegen Diabetes schützen kann. Dann erzählen wir von Robotern, von Astronauten und natürlich von den faszinierenden Fähigkeiten der Tiere, zum Beispiel von einer 15 Meter langen Schlange. Wo die lebt, auch das erfahrt ihr bei uns. Vielleicht habt ihr ja Lust, reinzuhören. Wir machen das mehrmals die Woche. Wissenschaft schnell erzählt findet ihr überall dort, wo ihr eure Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und wir freuen uns, wenn ihr Wissenschaft schnell erzählt einfach mal ausprobiert. Bis bald.